Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat Medienberichte über Vorkehrungen für einen möglichen Rücktritt von Bundespräsident Wulff zurückgewiesen. Regierungssprecher Seibert sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Kanzlerin habe keine Veranlassung, über eine Nachfolge von Wulff zu sprechen. Zeitungen hatten berichtet, die Koalitionsspitzen stimmten sich ab, um gegebenenfalls einen Kandidaten zu präsentieren, der auch von der Opposition mitgetragen werde. In Berlin zogen heute einige hundert Demonstranten vor den Amtssitz des Bundespräsidenten.
In der arabischen Welt gilt das Zeigen eines Schuhs als Zeichen tiefer Verachtung. Solche Bilder hat es vor dem Schloss Bellevue seit Bestehen der Bundesrepublik nicht gegeben. Bürger machen öffentlich ihrem Unmut über den Bundespräsidenten Luft.
Du bist eine Schande!
Für die Linkspartei hat der Bundespräsident sein politisches Gewicht eingebüßt.
Er wirkt auf mich geschwächt, er wirkt unsicher und er wirkt auf mich nicht so, dass er den Mut und das Selbstbewusstsein hätte, Gesetze zum Beispiel, die er nicht für in Ordnung befindet, an den Bundestag zurückzuverweisen.
Den Kredit eines befreundeten Unternehmerpaares für sein Privathaus löste Wulff mit einem Darlehen der BW Bank ab. Fachleute zeigen sich verwundert über die Aussage des Bundespräsidenten. Ihm seien bei dem Kredit mit variablem Zinssatz keine Sonderkonditionen gewährt worden.
Es gibt immer wieder Sonderkonditionen, aber nicht in diesem Maße, dass die Bank komplett auf Marge verzichtet. Also, dass man ein kleines Bonbon gibt, dass man vielleicht mal auf Gebühren verzichtet oder auch mal 0,1, 0,2 Zinsermäßigung macht. Aber wenn die Bank dann ganz auf Gewinnmarge verzichtet, dann ist schon etwas ungewöhnlich.
Eine Vorabmeldung der Rheinischen Post hat in der Koalition massive Verärgerung ausgelöst. Der Bericht der Zeitung, wonach sich die Spitzen der Koalition bereits über einen möglichen Nachfolger für Wulff beraten, sei frei erfunden.
So weit darf man auch im Zeitalter der Pressefreiheit nicht gehen, dass man einfach eine absolute Unwahrheit in die Welt setzt.
Springer bestätigt inzwischen einen Bericht, wonach der Bundespräsident auch auf der Mailbox von Vorstandschef Matthias Döpfner eine Nachricht hinterlassen hat. Bei Döpfners Rückruf habe der Präsident mit Konsequenzen gedroht, sollte die Geschichte über seinen Hauskredit erscheinen. Die Bild-Zeitung räumt in ihrer heutigen Ausgabe ein, dass der Bundespräsident in seinem Anruf bei Chefredakteur Diekmann um einen weiteren Aufschub der Berichterstattung gebeten habe. Die Bild-Zeitung will nach eigenen Aussagen nicht in einen Machtkampf mit dem Bundespräsidenten geraten. Doch ein Ende der Auseinandersetzung ist nicht absehbar. Solange immer neue Details aus Christian Wulffs Anrufen beim Springer Verlag und zu seinen Krediten bekannt werden, kann der Bundespräsident kaum auf ein Ende der Diskussion hoffen.
Mehr zu Spekulationen über mögliche Nachfolger im Amt des Bundespräsidenten finden Sie im Internet unter tagesschau.de. Die SPD hat im Saarland das Angebot der CDU angenommen, über eine Koalition zu verhandeln. Nach einer Sitzung des Parteivorstands wollte Landeschef Maas heute allerdings auch Neuwahlen nicht ausschließen, sollten die Gespräche scheitern. Die Union hatte das bisherige Bündnis mit der FDP und den Grünen gestern aufgekündigt. Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer sah die Arbeitsfähigkeit der Regierung gefährdet wegen anhaltender Querelen bei den Liberalen.
Der SPD-Landesvorstand machte es sich nicht leicht. Erst nach 3,5 Stunden ein deutliches Ergebnis. Mit nur einer Gegenstimme beschließt dieser SPD, Sondierungsgespräche mit der CDU aufzunehmen. Eine große Koalition soll es aber nicht um jeden Preis geben.
Ich weise darauf hin, dass es nach wie vor davon abhängig sein wird, ob es Möglichkeiten gibt, eine inhaltliche Plattform zu finden mit der CDU für eine Regierungskoalition. Ich weise genauso darauf hin, dass auch mit dem heute angenommenen Gesprächsangebot durch uns Neuwahlen nicht vom Tisch sind.
Trotz dieses Votums, der Kurs ist in der Partei umstritten. Einigen Sozialdemokraten wäre ein politischer Neuanfang lieber.
Ich habe deutlich gemacht, dass ich es eine saubere Lösung finden würde, wenn wir jetzt Neuwahlen durchführen würden. Wir haben eben sehr engagiert hier diskutiert. Wir haben die Sachlage eruiert und sind jetzt eigentlich zum Ergebnis gekommen, dass erste Gespräche geführt werden, Sondierungsgespräche, Ergebnis offen.
Parteichef Maas will möglichst viele sozialdemokratische Inhalte durchsetzen und sich dafür am SPD-Regierungsprogramm der Landtagswahl 2009 orientieren. Differenzen mit der CDU könnte es vor allem bei der Schul- und Arbeitsmarktpolitik geben. Nächste Woche sollen die Sondierungsgespräche für eine große Koalition beginnen. Maas will aber auch seine Parteibasis informieren, um möglichst viele auf den neuen Weg mitzunehmen.
Im Zuge der Ermittlungen nach den Neonazi-Morden werden jetzt auch Spuren in Duisburg überprüft. Wie die Staatsanwaltschaft dort bestätigte, geht es um einen Mordanschlag auf einen türkischstämmigen Gastwirt vor 8 Jahren. Er war mit seinem Auto in eine Selbstschussanlage gefahren. Ein ähnlicher Apparat soll in dem Haus in Zwickau entdeckt worden sein, in dem das Terrortrio zuletzt gewohnt hatte. 10 Monate vor der Präsidentenwahl in den USA setzt sich der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt fort. Nach Regierungsangaben sank die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit fast 3 Jahren. Demnach waren im Dezember 13,1 Millionen Menschen ohne Job. US-Präsident Obama sprach von einer Erholung nach der schwersten Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren.
Gefühlter Frühling vor dem Weißen Haus, obwohl mitten im Winter. Fühlte die Wirtschaft ebenso, dem Präsidenten wär's recht. Wir sind auf dem richtigen Weg und gehen ihn weiter, so Obama am Vormittag. Ich werde Unternehmen weiter ermutigen, Jobs nicht ins Ausland zu verlagern, sondern zurückzuholen. Tatsächlich hat Amerikas Privatsektor stärker als erwartet zugelegt, einschließlich der Autoindustrie, berichten die US-Medien. 200.000 neue Jobs. Die Arbeitslosenrate sinkt damit erneut auf nunmehr 8,5%. Prompt wechselt der Umfragefavorit der Opposition Mitt Romney den Ton. Am Vortag hatte er Obama noch als Jobkiller verspottet. So wichtig Arbeitsplätze sind, sagt er jetzt, wir müssen begreifen, dass es auch um Amerikas Seele geht und um Prinzipien. Gut für die Opposition ist nur, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, sagt uns einer ihrer Strategen offen. Bei anderen Themen verglichen die Wähler die Parteiprogramme, bei Arbeitsplätzen aber fragten sie nur, ob Obama Erfolg habe oder gescheitert sei.
Eine klare Trendwende am US-Arbeitsmarkt würde auch den Wahlkampf verändern, zum Vorteil des Präsidenten. Denn Mitt Romney und seine Mitbewerber könnten ihre Botschaft dann nicht mehr gar so einfach formulieren wie bisher. Zumal die Wirtschaftslage das mit Abstand wichtigste Wahlkampfthema bleiben dürfte. Egal, wann hier der Frühling wirklich anfängt.
Die Anschläge auf Christen im muslimisch geprägten Norden Nigerias gehen weiter. Mindestens 13 Menschen wurden heute bei mehreren Angriffen von Kämpfern der islamistischen Sekte Boko Haram getötet. Beim Anschlag auf eine Kirche in Yola kamen nach Polizeiangaben mindestens 8 Gläubige ums Leben. In Potchiskum lieferten sich bewaffnete Schießereien mit den Sicherheitskräften. Boko Haram will in ganz Nigeria eine strenge Auslegung des islamischen Rechts, der Scharia, durchsetzen. Nach einem erneuten Anschlag in Syrien wirft die Arabische Liga der Assad-Führung vor, nichts gegen die Gewalt im Land zu tun. Morgen will die Liga, die derzeit auf Beobachtermission in Syrien ist, über ihr weiteres Vorgehen beraten. Auch UN-Generalsekretär Ban rief zu einem Ende der Gewalt auf. Gestern hatte ein Selbstmordattentäter in Damaskus 26 Menschen in den Tod gerissen. Die Opposition vermutet das Assad-Regime hinter der Tat.
In Bilbao haben zehntausende Menschen für eine Rückführung von Gefangenen der baskischen Untergrundorganisation ETA demonstriert. Die Unterstützer der Unabhängigkeitsbewegung forderten, die Inhaftierten in Gefängnisse im Baskenland zu verlegen. Es war der größte Protestmarsch der baskischen Nationalisten seit dem Antritt der neuen konservativen spanischen Regierung. Die ETA hatte Mitte Oktober das Ende ihres mehr als 40 Jahre dauernden bewaffneten Kampfes angekündigt.
Die Fusion der norddeutschen evangelischen Kirchen ist beschlossen. In Rostock stimmten Vertreter der Synoden von Nordelbien, Mecklenburg und Pommern mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit für den Zusammenschluss. Zu Pfingsten soll die Nordkirche dann offiziell gegründet werden. Es ist die erste Vereinigung einer Kirche aus Westdeutschland mit Zweien aus dem Osten.
Jubel und Erleichterung nach 8 Jahren Verhandlung. Die neue Nordkirche steht. Sie ist die 5. größte evangelische Kirche in Deutschland, 2 Millionen Gläubige im Westen, nur knapp 300.000 in den früheren ostdeutschen Kirchen. Ängste vor dem Verlust der Identität machten den Zusammenschluss so schwierig. Die westdeutsche nordelbische Kirche musste um Vertrauen werben.
Ich glaube aber, dass wir diese Sorge sehr ernst nehmen müssen. und dass wir diese Frucht, die wir heute hier ernten, als erste Frucht an diesem Baum, dass wir sehr sorgsam mit ihr umgehen müssen. Es ist bei vielen diese Sorge und ich kann das, wie gesagt, gut verstehen und wir werden sehr behutsam damit umgehen müssen.
Die Größe für den einen eine Chance, lange Zeit aber hatten Synodale gerade aus Pommern Angst vor der neuen Riesenkirche.
Viele Menschen erleben ja zurzeit, dass immer größere Einheiten geschaffen werden und dass dadurch Nähe verloren geht. Und das möchte natürlich niemand für den Bereich der Kirche haben.
Für den Zusammenschluss gab es auch wirtschaftliche Gründe.
Wir konnten es jetzt noch zu einer Zeit tun, wo wir auch wirklich in Verhandlungen eintreten, wo man die Dinge mitgestalten konnte, wenn wir die Entscheidung nicht jetzt in absehbarer Zeit getroffen hätten. In 10 Jahren wären wir dann irgendwo wahrscheinlich zugeschlagen worden.
Die Überraschung, die Übernahme der Bischöfe scheitert knapp. Formal sind sie nur noch bis Pfingsten im Amt. Dann wird die beschlossene Fusion vollzogen. Morgen will sich die Synode erneut mit dieser Frage beschäftigen.
Der Widerstand gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 hält an, auch 6 Wochen nach dem gescheiterten Volksentscheid. Am Nachmittag demonstrierten mehr als 1000 Menschen gegen die Pläne, den historischen Südflügel abzureißen und über 170 Bäume zu fällen. Vorbereitungen für den Umbau von einem Kopfbahnhof zu einem unterirdischen Durchgangsbahnhof. Beim Volksentscheid Ende November hatten die Gegner von Stuttgart 21 die nötigen Stimmen für einen Baustopp nicht zusammenbekommen.
Heftige Schneefälle in den Alpen haben vielen Wintersportlern die Rückreise aus dem Urlaub unmöglich gemacht. Wie hier in Tirol mussten zahlreiche Straßen wegen akuter Lawinengefahr gesperrt werden. Zehntausende Menschen saßen stundenlang fest. Bei Kappel im Patznautal wurde ein Taxi von einer Lawine mitgerissen. Verletzt wurde niemand. Auch in vielen Gebieten der Schweiz verursachten die Schneefälle ein Verkehrschaos. Mancherorts fielen binnen weniger Stunden bis zu 40 Zentimeter Schnee.
Für viele deutsche Wintersportler ist der heutige Weltcup-Tag erfolgreich verlaufen. Unter anderem konnten die Biathleten jubeln. In Oberhof holte sich Arndt Peiffer den Tagessieg auf der 10 Kilometer Sprintdistanz.
Es ist der ersehnte Heimsieg für die deutschen Biathlon-Herren. Der Sprintweltmeister hat mal wieder seine Stärke über die kurze Distanz demonstriert.
Ich habe immer gesagt, Leute, bleibt ruhig im Januar, das sind meine Rennen, aber irgendwann wird man natürlich selber unsicher, man möchte seinen Worten auch Taten folgen lassen. Und wenn es dann so klappt, dann da muss man auch einfach mal die Emotionen rauslassen. Und wenn es nicht hier gelingt, wo dann?
Das Rennen beginnt für Peiffer denkbar schlecht mit einem Fehler beim Liegenschießen. Die restlichen 9 Scheiben trifft er aber dann und auf der Strecke ist er schnell. Auf der letzten Schleife jagt der Niedersachse die Zeit des Franzosen Simon Fourcade. Im Ziel hat Peiffer einen knappen Vorsprung, 1,1 Sekunden. Der erste Saisonsieg für Peiffer sorgt für große Freude im deutschen Lager. Florian Graf läuft als 7. ebenfalls unter die ersten 10. Ein perfekter Tag für Peiffer in Oberhof.
Thomas Vorschütz feierte bei der Zweierbob-Europameisterschaft in Altenberg seinen ersten Titel. Mit Anschieber Kevin Kuske gelang ihm trotz einer Verletzung in der rechten Wade im ersten Lauf die 4. beste Start- und beste Fahrzeit. In der schwierigen Bahn von Altenberg blieb Vorschütz ohne Fehler. Wegen starken Schneefalls gab es keinen 2. Lauf. So gewann Maximilian Arndt mit nur 1/100 Sekunde Rückstand Silber vor dem Schweizer Beat Hefti.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 8. Januar.
Das Tief über der Ostsee bestimmt morgen unser Wetter. Es lenkt feuchte Luft heran, sodass es im höheren Bergland teilweise weiter ergiebig schneit. Im Flachland ist dagegen kein Winterwetter in Sicht. In der Nacht sind einige Schauer unterwegs, oberhalb von 600 Metern schneit es. In den höheren Mittelgebirgen der Südhälfte sowie an den Alpen schneit es ergiebig. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Auch am Tag an den Alpen Dauerschneefall, im Norden wird es später etwas freundlicher. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken Böen, im höheren Bergland auch Sturmböen und Schneeverwehungen. Heute Nacht 6 Grad an der Ems und bis minus 1 Grad in den Alpentälern. Am Tag 1 Grad in Teilen Bayerns und 8 Grad im Nordwesten. Am Montag regnet es zeitweise, im Bergland Schnee, wobei die Schneefallgrenze steigt. Am Dienstag im Süden noch etwas Regen oder Schnee, sonst trübes Wetter durch Wolken oder Hochnebel, hier und da ist es auch freundlich. Am Mittwoch vor allem auf den höheren Bergen Sonnenschein.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.50 Uhr mit Karen Mioska. Darin die Diskussion um das Präsidentenamt, Folgen der Wulff-Affäre und gefundenes Fressen, die Politik und das Kabarett.